Total Sozial, der Podcast mit Corbinian Bauer. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung.
Arbeit ist das halbe Leben, so ein gängiges Sprichwort. Und ganz ehrlich, gefühlt manchmal sogar mehr. Rund 300.000 Beschäftigte in Deutschland arbeiten in Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Auch im Erzbistum München und Freising gibt es mehrere solche Werkstätten, die von verschiedenen kirchlichen Verbänden betrieben werden. Dort arbeiten Menschen mit geistigen, seelischen und körperlichen Behinderungen, zum Beispiel in Wäschereien, Gärtnern oder Schreinern. Doch an den Werkstätten gibt es auch immer wieder Kritik. Sie verstoßen gegen Behindertenkonventionen der UN und der EU, so ein Vorwurf. Außerdem werden die Beschäftigten dort weit unter dem Mindestlohn bezahlt. Kritiker warnen daher vor Ausbeutung. Doch wie lässt sich die Situation verbessern und was ist dran an der Kritik? Darüber spreche ich heute mit Dr. Dietrich Engels. Er ist Soziologe und Geschäftsführer des Instituts für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik, kurz ISG, mit Sitz in Köln. Schön, dass Sie zu Gast sind in Total Sozial.
Ja, hallo, freut mich auch.
2023 haben Sie im Auftrag des Bundesarbeitsministeriums eine Studie durchgeführt zu einem transparenten, nachhaltigen und zukunftsfähigen Entgeltsystem für Menschen mit Behinderung in Werkstätten für behinderte Menschen und deren Perspektiven auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Langer Titel, komplexes Thema. Was haben Sie denn kurz gesagt herausgefunden? Ist die Kritik an behinderten Werkstätten gerechtfertigt?
Ja, es sind ja mehrere Themen, die in diesem ellenlangen Titel drin sind. Zunächst mal die Entgelte. Die sind niedrig. Das waren in 2019 225 Euro im Monat im Durchschnitt Deutschlands. Und das ist ganz klar, dass man davon nicht leben kann. Da muss noch was anderes dazukommen. Das war eine Frage, der wir nachgegangen sind. Wie hoch ist das Entgelt? Transparent heißt, aus welchen Komponenten setzt sich das Entgelt zusammen? Das ist nämlich auch nicht so wie bei normalen Entgelten, dass man auf seinen Lohnzettel guckt und hat da sein Brutto- und Nettoeinkommen, sondern es sind unterschiedliche Bestandteile. Und dann das dritte Thema natürlich, Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt. Wie kann man dazu beitragen, dass Menschen aus Werkstätten für behinderte Menschen besser auf den allgemeinen Arbeitsmarkt wechseln können?
Jetzt haben Sie ja schon mehrere Komponenten angesprochen. Es kommt ja immer wieder zu einer sehr grundsätzlichen Kritik an Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Was macht denn die Beurteilung von fairen Arbeitsbedingungen für Menschen mit Behinderung so schwierig?
Die Menschen arbeiten, wie andere auch, fast Vollzeit in der Woche. Also 35 Stunden bis 40 Stunden ist durchaus keine Ausnahme, sondern ist die Regel. Und haben dabei natürlich längere Pausenzeiten. Sie haben auch Zeiten, in denen Rehabilitationsangebote durchgeführt werden. Das heißt, sie sind, wie andere Menschen auch, wie andere Beschäftigte auch, die ganze Woche über Vollzeit in der Werkstatt. Sie sind allerdings nicht die ganze Zeit in gleicher Weise produktiv tätig, sondern haben bestimmte Zeiten, also verlängerte Pausenzeiten oder andere Zeiten, in denen sie sich weiter qualifizieren.
Also die Arbeitsbedingungen von Menschen mit Behinderung in solchen Werkstätten sind nicht unmittelbar vergleichbar mit dem ersten Arbeitsmarkt, also dem regulären Arbeitsmarkt, auf dem die meisten Beschäftigten in Deutschland arbeiten. Und Sie haben herausgefunden, dass 2/3 der befragten Beschäftigten in Werkstätten für Menschen mit Behinderung in ihrer Studie unzufrieden sind mit dem Entgelt. Sie sehen es als zu niedrig an. Gleichzeitig haben Sie auch festgestellt, dass fast 90% mit ihrer Arbeit dort sehr zufrieden oder zufrieden sind. Wie passt das denn zusammen?
Also zunächst mal mit der Vergleichbarkeit. Wir haben mal diese verlängerten Pausenzeiten abgezogen von diesen 35 bis 40 Stunden pro Woche und kommen dann auf eine Nettoarbeitszeit von etwa 29 Stunden pro Woche. Und das, denke ich, ist durchaus vergleichbar. Also das ist die Zeit, in der auch produktiv gearbeitet wird. Natürlich mit bestimmten Handicaps, mit bestimmten Beeinträchtigungen, die vielleicht in der einen oder anderen Weise ausgeglichen werden müssen. Das Geld ist wenig. Wir haben gesehen, 225 Euro im Monat reicht nicht aus, um davon zu leben. Man muss entweder Grundsicherung dazu beantragen, was viele als erniedrigend und umständlich empfinden, oder eben eine Erwerbsminderungsrente, was man so ab 40 Jahren dann dazu erhalten kann. Das Entgelt ist zu niedrig, wird auch so wahrgenommen von den Beschäftigten. Gut, und dass man zufrieden ist an seiner Arbeitsstelle, da spielen natürlich auch andere Faktoren mit eine Rolle, dass man vielleicht ein gutes soziales Umfeld hat, Kollegen, mit denen man sich gut versteht. Das mag alles sein und das trägt zur Zufriedenheit bei, aber das heißt eben nicht, dass diese Bedingungen optimal oder eben auch im Sinne der Beschäftigten gut wären. Und da sagt die UN-BRK ganz klar, da wird in Deutschland eine Unterscheidung vorgenommen, die nicht der Intention oder der Ausrichtung der UN-BRK entspricht.
Und was genau die UN-Behindertenrechtskonvention fordert und wie die aktuelle Situation in Deutschland ist, das haben wir uns einmal zusammenfassen lassen.
Werkstätte für behinderte Menschen gab es in Deutschland vereinzelt schon Ende des 19. Jahrhunderts. Die NS-Diktatur ab 1933 betrachtete Menschen mit Behinderungen als unwertes Leben. Infolgedessen wurden Hunderttausende Behinderte systematisch ermordet. Nach dem Krieg wurden deshalb geschützte Werkstätten für Menschen mit Behinderung entwickelt. In den 60er und 70er Jahren legte die Bundesrepublik die sozialpolitische Grundlage für Werkstattbetriebe, wie es sie heute gibt. Die Werkstättenverordnung von 1980, die setzte die politischen Grundlagen in konkrete Richtlinien um. Bestimmte Aufgaben und Ausstattung der Werkstätten, die personelle Struktur und die Verwendung der finanziellen Mittel. Das geltende Recht definiert Werkstätten als Inklusionsbetriebe, die nicht auf Profit ausgerichtet sind und nicht Teil des allgemeinen Arbeitsmarktes sind. Daher gelten die Beschäftigten auch nicht als Angestellte und haben auch keinen Anspruch auf den gesetzlichen Mindestlohn. Das aber wiederum steht in Konflikt mit der UNBRK, der Behindertenrechtskonvention, die von den Vereinten Nationen 2006 verabschiedet wurde und Deutschland 2009 ratifizierte. Sie spricht allen Menschen unabhängig von einer Behinderung das gleiche Recht auf einen frei wählbaren Arbeitsplatz zu, mit dem man seinen Lebensunterhalt verdienen kann. Außerdem kritisiert sie die Segregation von behinderten Menschen in exklusiven Einrichtungen und fordert stattdessen die vollständige Inklusion Behinderter in die Gesellschaft und folglich die schrittweise Abschaffung der Werkstätten. Das wiederum sehen die Beschäftigten selbstkritisch. Vertreten werden sie in den einzelnen Einrichtungen von den Werkstatträten, die sich auch landes- und bundesweit organisiert haben. Die Bayerische Landesarbeitsgemeinschaft LAG hält die Abschaffung des gegenwärtigen Systems von Werkstätten für Menschen mit Behinderung für unmöglich, da es gegenwärtig keine Alternative gibt. Aktuell sind über 300.000 Menschen mit Behinderung in den Werkstätten beschäftigt.
Genau, also wir haben gerade gehört, die UN-Behindertenrechtskonvention, die zielt auf die volle Inklusion und Teilhabe ab und sieht Behindertenwerkstätten deshalb kritisch. Die sind ja exklusiv, also eigentlich das Gegenteil von dem, was dort gefordert wird. Warum gibt es sie in Deutschland denn trotzdem?
Von der Geschichte her muss man sagen, war das ja eigentlich eine gute Idee, dass man sagt, Menschen mit Beeinträchtigungen, die vielleicht in den Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes nicht so zur Geltung kommen, sollen nicht arbeitslos zu Hause sitzen, untätig zu Hause sitzen, sondern es soll Arbeitskontexte geschaffen werden, in denen auch sie einer Arbeit nachgehen und produktiv tätig sein können und mit Kollegen zusammenarbeiten. So, aber das ist eben in dieser abgespaltenen Form, dass sich daraus diese Werkstätten auf dem zweiten Arbeitsmarkt entwickelt haben, doch im Laufe der Zeit recht unbefriedigend gelaufen. Und da überlegt man natürlich, warum kann man nicht auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt auch mit entsprechender Bezuschussung, auch mit entsprechender Unterstützung den Menschen mit Beeinträchtigung so helfen, dass ihre Beeinträchtigung, ihre vielleicht an manchen Punkten geringere Leistung kompensiert wird, dass das ausgeglichen wird, damit auch für ein Unternehmen das attraktiv ist, diese Menschen mit zu beschäftigen.
Die Landesarbeitsgemeinschaft der Werkstatträte, LAG, die wünscht sich auch genau das, spricht aber auch von einer idealen Welt, in der das wäre. Sie haben es gerade eben schon gesagt, woran scheitert diese Utopie bei uns? Sie haben gesagt, am Anfang war es eine gute Idee, aber jetzt wird es kritisiert. Also von der guten Idee ist es zu einem kritikwürdigen Modell geworden. Woran liegt's?
Zum einen vom Geld her. Wir hatten ja schon gesagt, Mindestlohn, das steht in der Diskussion. Normalerweise können Beschäftigte darauf zählen, dass sie mindestens mit dem Mindestlohn vergütet werden. Wir haben das überlegt, was würde das bedeuten, wenn beispielsweise 29 Wochenstunden Nettoarbeitszeit nach dem Mindestlohn vergütet würde, und haben dann gesagt, das, was man jetzt zurzeit noch an Grundsicherungsleistung zusätzlich beantragen muss, das ist ja auch aus Steuergeldern, wenn man das als Subvention des Mindestlohns dazuschießen würde, dann wäre das durchaus möglich, dass man hier mit einem gewissen Zuschuss aus Steuermitteln eine solche Mindestlohnvergütung herstellt. Und dann wäre der Unterschied schon mal gar nicht mehr so groß. Dann wären die Beschäftigten in der Werkstatt, selbst wenn sie dann noch in der Werkstatt arbeiten, in der gleichen Situation wie andere Beschäftigte. Wenn sie im Fernsehen sehen, Mindestlohn wird erhöht, dann können sie sagen, das betrifft meinen Nachbarn genauso wie mich auch.
Jetzt sagen die Werkstätte natürlich, das können wir uns aber nicht leisten.
Die Werkstätten können es selber nicht leisten. Das ist richtig. Da haben wir auch die Vergütung untersucht, die aus den Werkstatterträgen selbst leistbar ist. Das sind eben so knapp 200 Euro. Das ist je nach Region auch unterschiedlich und auch je nach wirtschaftlicher Stärke oder auch Produktpalette der Werkstätten unterschiedlich. Sie können aber nicht diese Mindestlohnvergütung stemmen. Deswegen sage ich ja, wir müssen dazu Steuermittel einsetzen. Und das tun wir ja zum Teil schon. Also alle, die unter 40 Jahre sind, die noch keine Erwerbsminderungsrente kriegen, die beantragen eben zurzeit Grundsicherung, und dann werden die 225 Euro Werkstattlohn ja aufgestockt auf das, was sie zum Leben brauchen. Sagen wir mal, sie brauchen 1000 Euro mit Miete, mit allem drum und dran. Dann ist das der Restbetrag, der von der Grundsicherung bezahlt wird, aus Steuermitteln. So, und wenn man jetzt diese Steuermittel nicht in diesem komplizierten System zahlt, dass die auf der einen Seite ihren Lohn kriegen, auf der anderen Seite noch beim Grundsicherungsamt ihren Ergänzungsbetrag beantragen müssen, sondern das fließt gleich in eine, sagen wir mal, subventionierten Art Mindestlohn, dann wäre den Beschäftigten sehr viel mehr geholfen dadurch.
Das wäre eine Verbesserung des Status quo, also der Arbeitsbedingungen in Werkstätten mit Behinderung. Jetzt werden die Werkstätten an sich ja nach wie vor kritisiert, weil sie eben auch bei verbesserten Arbeitsbedingungen nach wie vor exklusiv wären und nicht dem inklusiven Anspruch der UN-BRK entsprechen würden. Und die Entwicklung geht auch nicht unbedingt dahin, dass die Werkstätten weniger bedeutsam werden. In den letzten 30 Jahren hat sich die Anzahl der Beschäftigten sogar erhöht um ungefähr ein Drittel. Also inzwischen arbeiten rund 300.000 Menschen mit Behinderungen in solchen Werkstätten. Und die Landesarbeitsgemeinschaft der Werkstatträte sieht da auch eine Entwicklung, dass viele Menschen mit Behinderung auf dem regulären Arbeitsmarkt festgestellt haben, sie sind da überfordert. Sie haben in den Werkstätten eine geeignete Alternative und die wollen dann gar nicht mehr zurück. Wie beurteilen Sie denn diesen Trend? Gibt's den und geht der in die falsche Richtung?
Es gab eine Zeit lang, wo die Zahl der Beschäftigten zugenommen hat. Zurzeit stagniert sie. Das bleibt ungefähr so in der Größenordnung, die Sie genannt haben. Und es gibt ja auch die Möglichkeit, dass man in Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes arbeitet. Es gibt etwa 10% der Arbeitsplätze von Werkstätten. Das sind ausgelagerte Plätze oder betriebsintegrierte. Diese 10% der Werkstattplätze sind nicht an dem Ort, wo die Werkstatt, wo das Gebäude der WFBM ist, sondern die sind in einem Betrieb des allgemeinen Arbeitsmarktes, und die Beschäftigten gehen dorthin und arbeiten dort. Das wäre ja eine Möglichkeit, dass jetzt die Unternehmen sagen, wenn die Leute sowieso schon hier arbeiten und sind hier schon gut eingearbeitet und wir erhalten entsprechende Zuschüsse, um meinetwegen Minderleistungen auszugleichen, dann können wir sie auch übernehmen. Das wäre das Ziel.
Und mit Mitarbeitern, die genau das tun, in einer Werkstätte für Menschen mit Behinderung im Innen- und im Außendienst arbeiten. Mit ihnen gesprochen hat meine Kollegin Linda Burkhardt.
In der Werkstatt 2 im Monsignore Bleier Haus ist Ralf Göbel am Arbeiten.
Ich habe hier so eine Vorrichtung, da tue ich diese weißen Dinger raushauen.
Wasseruhren zerlegen er und seine Kolleginnen. Recycling. Über 1000 Stück haben sie schon geschafft. Von 8 bis 16 Uhr wird gearbeitet. Göbel liebt seinen Job und fühlt sich wohl. Doch auf sein Konto schaut er ungern. Rund 800 Euro ist der aktuelle Stand.
Und es ist für mich zu wenig, weil ich arbeite schon 40 Jahre lang. Damit ich mir auch mal was Größeres leisten kann. Ne? Nicht immer irgendwie was Süßes oder sowas Ähnliches, sondern ich möchte mir einfach mal was gönnen. Ne? Und es geht einfach zu wenig, weil kein Geld zu vorhanden ist.
133 Euro. So hoch ist der Grundlohn in einer Werkstatt für behinderte Menschen. Wer leistungsfähiger ist, bekommt noch einen Zuschlag. Hinzu kommt das Arbeitsförderungsgeld. Doch in der Summe kommt bei den Beschäftigten zu wenig an, findet auch die Lara Erdschan.
Ich verdiene nur 350 Euro als Taschengeld und mit dem Geld kann ich mir nichts Richtiges kaufen. Also ich kann nicht selber ins Kino gehen, weil das Kino einfach zu viel kostet oder mir irgendwie ein schönes Essen mir bestellen, geht nicht mehr. Ich bin immer mit Unterstützung von meinen Eltern und will eigentlich gar nicht mehr unterstützt werden, weil ich so ein Selbstständiger bin und irgendwann sagt man auch Stopp.
Kaum Geld für den Alltag und keine Möglichkeit zu sparen. Das treibt viele der über 140 Beschäftigten im Monsignore Bleier Haus um. Sie arbeiten in 9 Arbeitsgruppen. Schreinern, Gärtnern, waschen und verpacken. Keine Basteleien für Christkindlmärkte, sondern Dienstleistungen für Großkunden. Trotz einer mehr oder weniger stark ausgeprägten geistigen Behinderung. Daher arbeitet das Monsignore Bleier Haus auch anders als andere Arbeitgeber auf dem sogenannten ersten Arbeitsmarkt, erklärt Sozialdienstleister Gerhard Ziesel.
Die kognitive Beeinträchtigung steht zwar im Vordergrund, aber die bringen halt auch körperliche oder auch seelische Beeinträchtigungen mit sich. Zum Beispiel die Autismus-Spektrum-Störung. Dann haben wir körperliche Einschränkungen, Arme oder Beine, die sie nicht gut bewegen können oder gar nicht bewegen können. Wir haben einige von unseren Beschäftigten, die weder lesen noch schreiben können, die auch Zahlen nicht lesen können. Und das sind alles Herausforderungen, ja, die für natürlich den ersten Arbeitsmarkt durchaus schwierig sind.
Laut Ziesel geht's in den Werkstätten nicht um Profit, sondern um eine sinnvolle Tätigkeit, die den Tag strukturiert und dem jeweiligen Beschäftigten entspricht. Auch deshalb gibt es so unterschiedliche Werkstattgruppen. Damit die Beschäftigten einerseits wählen können, welcher Job zu ihnen passt, auch wenn man manchmal überfordert ist.
Wenn ein Beschäftigter gerade heute oder so auch mal eine kleine Krise hat, dann steht die Krise im Vordergrund und nicht die Arbeit im Vordergrund. Weil sie fühlen sich ja auch hier zu Hause und am Außenarbeitsplatz gibt es vielleicht keine Person, die sich mit dem Beschäftigten hinsetzt und ihn beruhigt und einfach auch mit ihm sich 1,5 Stunden beschäftigt, um dann vielleicht wieder zu gucken, ob es gerade möglich ist, wieder zurück am Arbeitsplatz zu kehren.
Mit solchen Hilfestellungen Profite zu erwirtschaften, fast unmöglich. Das sagt Werkstattleiter Armin Steckenbauer. Trotz geringerer Leistungsfähigkeit der Werkstätten bieten sie ihre Dienstleistungen und Produkte nämlich auf demselben Markt an wie die Konkurrenz vom ersten Arbeitsmarkt. Die Konsequenz? Kaum Gewinne, die in Form von Lohnsteigerungen an die Beschäftigten weitergegeben werden können, so Steckenbauer. Die Forderung nach Mindestlohn versteht er. Dafür müssten die Dienstleistungen und Produkte aber für das Vielfache der Konkurrenz angeboten werden. Außerdem weist er darauf hin, dass die finanzielle Situation der Beschäftigten nicht nur vom Lohn abhängt.
Menschen mit Behinderung haben ja andere Leistungen auch, die sie bekommen, unter anderem zum Beispiel die Grundsicherung. Und wichtig ist halt zu sagen, dass Menschen mit Behinderung nicht zwangsweise finanziell schlechter gestellt sind als Menschen, die jetzt in der Wirtschaft arbeiten und den Mindestlohn verdienen. Insbesondere, wenn man mit einkalkuliert, was der Bezirk in die Rentenkasse einzahlt, dann sind die teilweise wirklich besser gestellt, dadurch, dass sie bei uns in den Werkstätten sind, als wenn die jetzt draußen in der Wirtschaft arbeiten würden.
Doch im Gegensatz zu den guten Arbeitsbedingungen, die auch die Beschäftigten selbst loben, kommt das Geld nicht unmittelbar bei ihnen an. Es setzt sich neben den Einzelteilen des Lohns aus weiteren Bausteinen zusammen, die teilweise von den Beschäftigten selbst oder Familienmitgliedern bei diversen Ämtern beantragt werden müssen. Nicht alle Gelder, die den Beschäftigten in der Theorie zustehen, werden so abgerufen. Außerdem verwalten viele vom Lohn abgesehen ihr Geld nicht selbst. Das führt dazu, dass sie ihre Arbeit nicht finanziell gewertschätzt fühlen und sich als abhängig von der Familie erleben. Rund 10% der Beschäftigten im Monsignore Bleierhaus sind in einer Außenarbeitsstelle tätig, sind also in den Werkstätten angestellt, arbeiten aber in einer anderen Firma. Solche Angebote sollte es noch mehr geben. Das findet auch die Lara Erdschan.
Ich würde mir gerne auch wünschen, dass für uns als behinderte Menschen, jetzt wie ich, eine Ausbildung als Kinderpflegerin zum Beispiel leichter wäre. Ich habe mir den Wunsch, einfach in die Schule zu gehen und Kinderpflegeausbildung zu machen, schon jahrelang. Aber man hat immer Angst, nicht akzeptiert zu werden von draußen.
Auch Ralf Göbel wünscht sich mehr Inklusion auf dem ersten Arbeitsmarkt und will Unternehmen Mut machen, sich hier zu engagieren.
Wir sind ja eigentlich auch Menschen, die wo auch mitarbeiten können, mit anpacken können. Und ich finde, auf dem freien Arbeitsplatz ist es einfach sowas möglich, dass man da mithilft und so mit anpackt. Also ich finde es schon, dass man das so machen kann.
Werkstattleiter Armin Steckenbauer war selbst lange in der freien Wirtschaft tätig. Er hat teilweise Verständnis, dass Unternehmen sich schwer damit tun, Menschen mit komplexen Behinderungen zu beschäftigen, sagt aber auch, noch einmal 10-20% der Beschäftigten im Monsignore Bleierhaus könnten auf Außenarbeitsplätzen auf dem ersten Arbeitsmarkt arbeiten. Um den Status quo zu verbessern, ist die Politik gefragt. Steckenbauer wünscht sich Reformen, warnt aber davor, Werkstattbetriebe ganz zu schließen.
Ich glaube, dass es immer einen Personenkreis geben wird, für den Werkstätten mit Behinderung die richtige Anlaufstelle sind. Wir bieten dem hier bei uns ein berufliches Zuhause, in dem der sich wohlfühlt, in dem er sich persönlich entfalten kann. Wir helfen ihm bei seiner Entwicklung, den Menschen. Deswegen, es wird die Werkstatt noch geben, muss sie noch geben, aber in einem ganz anderen Maße. Mehr als eine Art Tagesstruktur, weniger als Leistungsbetrieb, der wirklich diese Umsatzerwartung hat und darauf angewiesen ist, diese Umsätze erwirtschaften zu müssen.
Und nicht als gesellschaftliche Blase, in der Menschen mit Behinderungen abgestellt werden und kaum jemand mit ihnen zu tun hat. Die Lara Erdschan geht es darum, als Teil der Gesellschaft akzeptiert zu werden.
Dass Menschen sehen, dass wir nicht ansteckend sind und dass sie uns akzeptieren. Wir sind auch nur Menschen. Vielleicht haben wir nur eine Handicap und nur eine Einschränkung. Das ist egal, aber wir sind Menschen.
Herr Engels, aktuell gibt es ja eine gesetzliche Regelung. Arbeitgeber müssen gemäß der Beschäftigungspflicht einen bestimmten Anteil an Arbeitsplätzen mit Menschen mit Schwerbehinderung besetzen. Die Anzahl wird anhand der Beschäftigtenzahl berechnet. Grob zusammengefasst müssen Betriebe ab 20 Mitarbeitenden pro weitere 20 Mitarbeitende eine Person mit Schwerbehinderung anstellen. Das ist ja dann doch eigentlich genau die Lösung, die man jetzt auch im Sinne der UN-BRK für einen inklusiven Betrieb wollen würde, oder?
Schwerbehinderung ist noch nicht das, was wir als wesentliche Behinderung in den Werkstätten sehen. Schwerbehinderung, das kann sein, dass man es am Rücken hat, dass die Sehkraft beeinträchtigt ist und diese Dinge, wo es auch durchaus ausgleichende Assistenztechnologien geben kann. Insofern gibt es viele Möglichkeiten, schwerbehinderte Beschäftigte einzustellen, ohne dass das mit großem Aufwand der Arbeitgeber verbunden wäre. Bei den Personen, über die wir sprechen, die jetzt in Werkstätten beschäftigt sind, kommt noch mehr dazu. Da braucht man wirklich noch mehr Unterstützung und da ist auch die Produktivität möglicherweise nicht immer auch dauerhaft in der gleichen Weise gegeben. Da muss man noch mehr ausgleichen, das heißt diese unterstützenden Leistungen, unterstützende Personen, die auch dem Unternehmer bereitgestellt werden. Das kann der Betrieb alleine nicht leisten. Plus eben diesen Ausgleich der Minderleistung. So, und dann haben wir ein bestimmtes Paket, wo wir sagen, wenn wir das richtig schnüren, dann kann der Beschäftigte, der jetzt oder die Beschäftigte, die jetzt in der Werkstatt sind, auch in einem Betrieb auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt unterkommen. Und es entsteht für den Betrieb selber, für das Unternehmen, kein Nachteil, sondern alles, was an Nachteilen entstehen könnte, wird ausgeglichen.
Ganz unabhängig davon, wie man die Frage der Finanzierung klärt, ist es so, dass ganz viele Firmen, statt Menschen mit Behinderung zu beschäftigen, eine Ausgleichszahlung einfach zahlen. Inwiefern ist das System der Ausgleichszahlungen ein Problem oder auch nicht, um einen inklusiveren ersten Arbeitsmarkt zu gestalten?
Es ist ein Problem, weil es eine einfache Lösung ist. Ich sage gar nicht billige Lösung. Das ist ja durchaus, jetzt ist auch nochmal eine vierte Stufe der Ausgleichsabgabe eingeführt worden. Das geht schon ans Geld, aber trotzdem ist es so, wie Sie sagen, dass viele Unternehmen sagen, wir nehmen lieber diese Ausgleichsabgabe in Kauf, als dass wir einen Menschen mit Behinderung hier selber einstellen. Das ist aber zum Teil auch ein Informationsproblem. Viele Unternehmen wissen noch gar nicht, welche Unterstützungsmöglichkeiten es gibt. Sie sehen nur, ach, hier könnte eine Belastung auf mich zukommen. Aber die vielen Möglichkeiten, die es gibt, den Arbeitsplatz zu gestalten, das alles bezahlt zu bekommen, begleitende Unterstützung bereitzustellen, Minderleistung auszugleichen, all diese verschiedenen Fördermöglichkeiten, das ist vielen gar nicht so bewusst. Und dann denkt man auch, ach, der ganze bürokratische Aufwand, das zu beantragen, das ist mir jetzt auch alles zu viel. Das sind ja alles Dinge, die sich lösen lassen. Man kann gut informieren, man kann bei der Beantragung unterstützen. Wenn an all diesen Punkten eine Entlastung stattfinden würde und eine Bewusstmachung und Information, dann könnte es ja durchaus sein, dass der Unternehmer oder die Unternehmerin sagt, also wenn das für mich keine zusätzliche Belastung ist, sondern ich sehe, da wird sehr vieles an Ausgleich mitgeliefert und mir bereitgestellt, dann lasse ich mich darauf ein.
Momentan ist da noch keine akute Lösung in Sicht. Die Mitarbeiter im Monsignore Bleierhaus haben jetzt die Behindertenwerkstätten, so wie sie sind, als eine Art Kompromiss beschrieben, der aufgrund des Status quo nötig ist. Und auch die Landesarbeitsgemeinschaft der Werkstatträte, die warnt davor, die Werkstätten ganz abzuschaffen. Es geht eher um eine Reform als um ein Ersetzen der Werkstattbetriebe, weil die volle Inklusion hin zu einer rein auf dem ersten Arbeitsmarkt stattfindenden Tätigkeit für Menschen mit Behinderung einfach noch zu weit entfernt ist. Trotzdem bemängeln Kritiker, dass das eben ein deutscher Sonderweg ist. Und da möchte ich Sie jetzt zum Abschluss auch noch fragen, wie geht's denn da in den anderen Ländern? Gibt's da einfach keine Werkstätten und alle Menschen mit Behinderungen, denen geht's gut auf dem regulären Arbeitsmarkt, weil die alle super gut inklusiv arbeiten können? Oder wo sehen Sie da Vergleichsmöglichkeiten und wo kann man da vielleicht auch von unseren Nachbarn in Europa was lernen?
Das Gute an den Werkstätten ist, dass es besser ist, als arbeitslos zu Hause zu sitzen. Es ist nicht so, dass in anderen Ländern die Menschen mit Beeinträchtigung alle auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt integriert wären, sondern es gibt da durchaus sehr hohe Arbeitslosenquoten. Und da wird dann schon geäußert, naja, wenn wir eine solche Kompromisslösung hätten, eine solche Beschäftigungsmöglichkeit, die auch auf Beeinträchtigungen eingeht und das berücksichtigt, wäre es besser, als nur zu Hause zu sitzen. Einerseits ja, andererseits gibt es ja durchaus Versuche oder Bestrebungen, diese Unterstützung eben nicht in den vier Wänden oder den Mauern innerhalb der Mauern der Werkstatt nur zur Geltung zu bringen, sondern diese Unterstützung mitzunehmen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt. Beispiel: das Budget für Arbeit, was in den ersten Jahren der Geltung 2017, 2018, 2019 somit unter 1.000 bundesweit Beschäftigten klein angefangen hat, liegt im Jahr 2023 bei 4.000 Beschäftigten pro Jahr mit steigender Tendenz. Hier kann durchaus etwas sich einspielen, was vielleicht neu ist, was noch nicht so bekannt ist, wo auch die Unternehmen noch nicht gleich drauf anspringen, weil es für sie neu ist, was aber dadurch, dass es immer sich weiter ausbreitet, dass weiter und besser darüber informiert wird, durchaus zunehmen kann. Und dann hätten wir hier die Alternative, dass die Menschen, die sonst in der Werkstatt gehen würden, in einen Betrieb auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt gehen, dort arbeiten, dahin fahren, von da aus nach Hause zurückkommen. Und das wäre eine solche relativ normale Arbeitssituation, wie die UNBRK die sich vorstellt. Die brauchen weiterhin Ausgleich für ihre Beeinträchtigung, das ist klar. Die Unternehmen brauchen weiterhin Subventionierung, damit das sich für sie auch rechnet, das ist auch klar. Aber die Situation, dass man in einem Betrieb des allgemeinen Arbeitsmarktes arbeitet, ist nicht so utopisch. Das ist, wenn man es richtig anpackt und wenn man sich das weiter ausbreitet, durchaus machbar.
Herr Engels, gestartet sind wir in die Sendung ja mit der Frage, inwiefern Kritik an Werkstätten für Menschen mit Behinderung gerechtfertigt ist. Und wir haben jetzt auf alle Fälle auch gehört, die ist gerechtfertigt. Sie haben auch ausformuliert, weshalb. Aber es ist auch klar geworden, dass es nicht unbedingt an den Werkstattbetreibern selbst liegt. Die sehen diese Kritik teilweise auch. Und wo sich eigentlich alle Beteiligten und insbesondere die Beschäftigten selbst einig sind, ist, dass vieles sehr gut funktioniert, auch wenn es kein System ist, was für die Zukunft ideal ist und es auf alle Fälle viele Verbesserungen braucht. Bei mir führt das ein bisschen zu dem Fazit, dass sowohl die Betreiber als auch die Kritiker von Werkstätten für Menschen mit Behinderung eigentlich das Gleiche im Sinn haben, nämlich sie wollen die Lebensbedingungen und die Arbeitsbedingungen für Menschen mit Behinderung verbessern, nur das Wie, da ist man sich halt nicht ganz so einig.
Das könnte man sicherlich unterstellen, dass sowohl bei Befürwortern als auch bei Kritikern es darum geht, dass die Menschen mit Behinderung eine gute Arbeitsbedingung haben. Es werden vielleicht die Rahmenbedingungen unterschiedlich eingeschätzt. Wer etwas für machbar hält, was vielleicht zurzeit noch nicht gemacht wird und sagt, wir müssen da ein bisschen kreativ werden, wir müssen Ideen entfalten, wie wir das unterstützen können, dann können wir hier auch neue Formen von Beschäftigung schaffen, die nicht exklusiv sind. Dann ist das etwas, was natürlich ein bisschen Optimismus voraussetzt, was aber auch die Veränderbarkeit von Rahmenbedingungen mitdenkt. Wenn diese Rahmenbedingungen nicht verändert werden, dann kann man natürlich auch leicht zu seiner skeptischen Haltung kommen oder zu einer eher pessimistischen Haltung, dass sich an der jetzigen Situation wenig ändern lässt. Aber das ist eigentlich ein Punkt, an dem ich nicht gerne stehen bleiben möchte, sondern wir haben Instrumente, mit denen wir was ändern können. Wir sehen, dass sie sich weiter ausbreiten in moderaten Steigerungsraten. Aber wir sehen, dass etwas anderes möglich ist als das, was wir haben. Das sollte unterstützt werden.
Also eine inklusivere Arbeitswelt für Menschen mit Behinderung, die ist möglich, und auch eine fairere Arbeitswelt für Menschen mit Behinderung, die ist möglich, weil der Sozialstaat das auch schaffen kann, wenn er sie nicht exklusiv, sondern inklusiv behandelt. Das war im Gespräch mit Totalsozial Dr. Dietrich Engels, Soziologe und Geschäftsführer des Instituts für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik in Köln. Schön, dass Sie da waren, und danke für die Einschätzung.
Ich danke Ihnen auch.
Und damit war es das in dieser Folge von Total Sozial. Alle weiteren Folgen des Podcasts finden Sie unter Total Sozial bei allen gängigen Streamingdiensten und auf inhalten.de. Dort kann man uns auch abonnieren, dann verpasst man in Zukunft keine Folge mehr. Für dieses Mal verabschiede ich mich aus dem Studio. Am Mikrofon war Corbinian Bauer. Machen Sie es gut.
Total Sozial, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.